Wir stehen kurz vor Rosh Hashanah. Shalom, Yuval, du bist gerade erst vor wenigen Stunden in Israel, in Haifa, wieder eingetroffen aus Deutschland. Und ja, eigentlich zum Kern zurückgekehrt. Nicht nur Kern des jüdischen Lebens, sondern auch des jüdischen Jahres. In wenigen Stunden beginnt Rosh Hashanah. Und da geht es ans Eingemachte. Unsere Geburt, unser Tod, das ist das, worüber niemand bestimmen kann. Ja. Entweder sagt man, das ist Zufall, oder es gibt einen König im Himmel, der auch über Leben und Tod bestimmt. Und was in unserer Lebenszeit wir machen, das ist dann aber auch von uns abhängig. Und diese Themen geht es geballt an zwei Tagen Rosh Hashanah. Du hast gerade gesagt, wir hören gar nicht mehr auf zu beten an Rosh Hashanah.
Hören gar nicht auf. Rickliff, liebe Freunde und Freundinnen von Rickliff und Yuval, ich bin noch keine Wahnsinn angekommen. Und 5 Uhr und jetzt ist, was ich, 13 Uhr, noch keine 8 Stunden in Haifa, in meinem alten Domizil. Meine Frau hat wieder, was sie gern macht am Freitagnachmittag, alles geputzt. Ich bin Gott sei Dank ausgeschlafen. Und ich habe Rickliff gesagt, wir müssen eine Sondersendung für Rosh Hashanah machen, denn das ist ein ganz wuchtiges Thema. Und schauen Sie her, ich habe hier 2 Gebetbücher, die benutzt meine Frau. Diese Gebetbücher werden zusammen gebetet an 2 Tagen. Sie sehen, ich habe hier schon was eingeknickt, weil ich mit Rickliff und Ihnen darüber sprechen werde. Aber 2 Gebetbücher werden gebetet, komplett, von A bis Z. Morgen ab 9 Uhr und am Sonntag, am Rosh Hashanah, am zweiten Tag, ab 9 Uhr ebenfalls. 2 Gebete von dem großen Rödelheim Verlag, Viktor Goldschmidt. Das heißt, das ist der uralte Rödelheimer Verlag bei Frankfurt, und der dann übernommen wurde von Viktor Goldschmidt in Basel. Hochinteressante Gebete. Und bevor wir so richtig einsteigen, so richtig abheben, Flugzeug, wir gehen rauf auf 10.000 Meter Höhe, möchte ich Ihnen sagen, dass ich Gott dankbar bin und möchte vor Ihren allen Augen und Ohren danken, dass ich wieder in Israel sein darf. Ich habe es gerade meinem Freund Rickliff gesagt, es ist ein ganz anderes Gefühl. Es ist ein ganz anderes Erleben. Verstehen Sie, ich komme aus Deutschland, ich war 6 Wochen und 2 Tage mit meiner Frau in Unterfranken, 97270 Kisper, unsere Familie. Es war natürlich schön, aber ich habe gelächzt nach wilder jüdischer Atmosphäre. Ich habe immer wieder Kontakt aufgenommen mit meinen Juden. Über WhatsApp geht ja heute Gott sei Dank und über E-Mail. Verstehen Sie? Aber hier zu sein und heute gleich bombardiert worden zu sein mit 1000 Gratulationen, Shana Tova und Mevorechet Lecha und Ledvora, in heißestem Hebräisch, das ist was ganz anderes. Das ist nicht einfach so, entschuldigt, wenn ich das sage, schöne Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. So ein paar nette Mickey-Maus-Sprüche, da geht es voll in die Tiefe. Zugeschüttet wurde ich schon mit Segnungen aus der Tora und aus dem Talmud und aus der Mishnah, kann ich Ihnen alles weiterleiten, so Sie Hebräisch lesen möchten. Und ich bin Gott dankbar, ich möchte God Almighty wirklich danken, dass ich hier sein darf, wieder für die nächsten 6-7 Monate mit meiner Professur und mit 1000 Verpflichtungen anderen Menschen gegenüber, die mit mir Einzelsitzungen machen wollen, sowohl in Israel als auch in Deutschland. Und ich bin einfach dankbar, ein Jude ist ja dankbar, Jehudi ist ja der Dankbare. Und ich bin justamente angekommen mit Tora hier vor dem Fest, heute Abend fangen wir an und haben wir schon erste Begegnungen und morgen. Und die Granatapfel sind schon geschlachtet mit den entsprechenden Kernen, die ja die Vielfalt der Mitzvot symbolisieren, die wir essen werden. Es ist eine ganz bewegende Erfahrung. Wissen Sie, als Jude unter Juden, unter sehr orthodoxen Juden zu sein, ich habe das gerade Rickliff gesagt, mit der Spiritualität, mit der Tiefe dieses Judentums, die diese Chabad-Menschen leben, ist etwas Gewaltiges, verstehen Sie? Und wir werden mit ihnen feiern und sie haben mich eingeladen und sie haben mich schon gestritten untereinander, wen ich besuchen darf. Ich bin hier in einer Gemeinschaft von etwa 150 Menschen in Kiryat Shmuel, wer es genau wissen will, bei Chifa und bei Kiryat Yam. Und die freuen sich schon, die sagen, komm doch heute Abend schon und komm jeden Tag und sitz mit uns bis in die Nacht hinein. Das ist etwas Gigantisches, das habe ich in Deutschland nicht. Das hat kein Jude in Deutschland. Wissen Sie, machen wir uns nichts vor, weder Berlin noch Hamburg noch Düsseldorf haben so ein florierendes Judentum, ein florierendes, fundiertes Judentum. Und dafür bin ich einfach dankbar, darum sage ich das gar nicht. Bin dankbar und möchte meinem Gefühl Ausdruck geben, indem ich Ihnen sage, es ist einfach schön und möchte Sie bitte partizipieren lassen an dieser Freude, an dieser überbordenden Freude. Rosh Hashanah, Yom Kippur und Sukkot, die Tage, die nun anstehen, 3 fette Wochen, anteilnehmen zu lassen. Ich möchte Sie anteilnehmen lassen. Ich bitte Sie darum, Sie anteilnehmen zu lassen. Rosh Hashanah fängt heute Abend, wie gesagt, an und es ist ein besonderer Feiertag. Es ist eine seltene Konstellation, dass es auf den Schabbat fällt. Morgen haben wir eine doppelte Heiligkeit. Das heißt, es fängt schon heute Abend an. Wir haben die Schabbat-Heiligkeit und wir haben die Rosh Hashanah-Heiligkeit. Und manche Menschen haben mich schon gefragt im Geschäftsbereich der Korrespondenz. Sagen Sie mal, Herr Lapid, ich habe gehört, es wird kein Schofar geblasen, das berühmte Wiederhorn. Warum wird das morgen nicht geblasen? Weil, wenn Rosh Hashanah auf den Schabbat fällt, der Esther Tischrei, weicht das Schofarblasen, das ist ja eine sehr durchdringende Stimme, das haben Sie im Internet gehört, ich empfehle Ihnen sehr, habe ich schon Freunden geschickt, drücken Sie in YouTube Schofarblasen oder Blowing the Shofar, Wenn Sie 7 Varianten hören, die wirklich unter die Haut gehen, in Mark und Bein, machen Sie das, wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, einen echten Schofa-Bläser zu hören. Einfach bei Onkel YouTube eingeben, Schofa-Blasen, Blowing the Schofa, Sie werden fasziniert sein, wie dieser Ton aus einem ganz einfachen Widerhorn unter die Haut geht. Ein ganz einfaches Tierteil, ist keine Posaune und keine Tuba, ein stinkgewöhnliches Horn, das man hier kaufen kann für 100 Euro bis 5.000 Euro. Und es geht wirklich unter die Haut, wenn man vorne bläst und der Ton hinten rauskommt. Das wird morgen nicht geblasen, weil der Ton uns ja aufrütteln soll, liebe Freunde und Freundinnen von Haftau, von Juwel und Rickliff, in uns zu gehen. Das sind ja sehr ernste Tage. Ernste Tage, keine lustigen Merry Christmas and Happy New Year Tage, sondern sehr ernste Tage mit vielen Gebeten, aus denen ich Ihnen einiges berichten werde, des In-sich-Gehen, der Introspektion. Das heißt, der Innenschau. Und am Schabbat muss ja eine Heiterkeit beibehalten werden. Der Schabbat ist ja eine eigene Heiligkeit, den wir heute Abend begrüßen und morgen feiern werden. Und darum haben die Rabbiner beschlossen, die ganz schweren Gesänge, wie zum Beispiel Avinu Malkeinu, da gibt es ein großes Lied, in dem wir unsere Schuld vor Gott bekennen, werden morgen nicht gesungen. Ich will mal dazu eine Strophe vorsingen, damit Sie es mal merken, ein Klassiker, das kenne ich seit meiner Kindheit. Avinu Malkeinu, Chaneinu Va'aneinu, Avinu Malkeinu, Chaneinu Va'aneinu, Ki Ein Banu Ma'asim, Ma'asim, Aseh Imanu, Tzedaka V'Chesed, Aseh Imanu, Tzedaka V'Chesed, Ve'oshieinu. Das ist der Introitus für eine ganz lange Elegie, in Anführungszeichen, die wir Juden beten, aber morgen nicht, weil wir diesen traurigen, diesen sehr beschwerlichen Ton morgen nicht anschlagen wollen, im doppelten Sinn des Wortes. Wir wollen nicht diese wehmütige Sense gehört, das hat ja einen leicht wehmütigen Klang, und wir wollen nicht die wehmütigen Worte aussprechen, die zum Inhalt haben, Vater unser, daher kam ja Jesus das Vater unser Gebet, das geht, das ist ein sehr altes Gebet, Vater unser König. Wir haben vor dir gesündigt. Wir haben vor dir gesündigt. Wir sind nichts wert. Nur dank deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit, Achamim, sind wir überhaupt fähig, vor dir zu treten und dich um deine Barmen zu flehen. Das Lied kenne ich seit meiner Kindheit in Israel, hier in diesem Israel. Und diese Hingabe, diese Elegie, das heißt diese wehmütige Selbstzerknirschung vor Gott, indem wir bekennen, wir sind schlechte, sündige Menschen, aber wir bedürfen deiner Hilfe. Wir wissen sehr wohl, dass du uns retten kannst aus unserer Verfallenheit. Das wird morgen zum Beispiel nicht intoniert, weil es den Heiterkeitscharakter des Schabbat, der ja morgen koinzidiert mit Rosh Hashanah, verletzen würde. Darum wird das zum Beispiel gestrichen, aber am Sonntag dafür umso vehementer gesungen. Und das Schofa-Blasen, wie gesagt, das Schofa-Blasen, das können Sie, wie gesagt, im YouTube hören, hat einen sehr elegischen, wehmütigen Ton. Soll es auch, das ist keine freudvolle Erfahrung. Und sondern soll das leisten, was zum Beispiel die Gebete auch leisten, nämlich den Menschen, den Juden zu Gott führen. Und ich finde das ganz prima, dass mein Freund Rickliff letzte Woche so schön gesagt hat, das darf ich ja zitieren, fand ich ganz berühmt. Wir hatten ja kurz vorher ein Gespräch und da frage ich Rickliff, den strammen Protestanten mit jüdischen Wurzeln, Rickliff, feierst du auch Rosh Hashanah? Und da sagte er erst etwas barsch, naja, ich bin ja kein Jude, ich muss das nicht feiern. Ich wollte dich natürlich nicht bekehren. Und was macht Rickliff dann, der dann nachdenkt? Der Geist Gottes treibt ihn um, schreibt er prompt am Sonntag in dem Newsletter. Was hat er gesagt? Ich war zu oberflächlich und voreilig. Fand ich sehr schön, dass er das ausgesprochen hat. Ich habe mich nicht dazu gezogen. Und dann hat ja Rickliff im Newsletter eine Abhandlung von oben bis unten über Rosh Hashanah und Zitate gebracht. Und zum Ausdruck gebracht, dass es für Sie als Christen auch ersprießlich ist. Schauen Sie mal ein schönes Deutsch an, ich liebe Sprache. Ersprießlich ist, wachstumsfördernd, wenn Sie auch morgen, übermorgen in sich gehen. Wenn Sie so wollen, sind das Buß und Betag. Sie kennen ja als Protestanten mit Sicherheit Buß und Betag. Das sind zwei Buß- und Bettage. Die klassischen Buß- und Bettage, von denen ich überzeugt bin, dass die Kirche, insbesondere die protestantische Kirche, sie übernommen hat. Mittlerweile ist das ja zusammengestrichen und auf einen Sonntag gelegt worden. Aber wir haben das im Original seit tausenden von Jahren, seit der Bibel, Buß- und Bettage, Yemei Teshuvah, Tage der Rückkehr, der Umkehr. Und dazu dient das Blasen des Schofars, das wirklich den Juden zerknirschen soll, in sich führen soll, damit er aus der Auswendigkeit, ich liebe wieder Wortspiele, in die Inwendigkeit kommt. Aus der Auswendigkeit, aus dem nach außen gerichteten Leben in die Inwendigkeit. In eine tiefe Introspektion mit Gott. Und das Schofablasen morgen nicht, das dauert mindestens eine halbe Stunde, fällt morgen weg. Und das Avinu Malkeinu, dieses große elegische Gebet, in dem wir vor Gott bekennen, dass wir Sünder sind und dass wir versagt haben, aber nicht, weil wir uns selbst beschimpfen wollen, sondern weil wir wissen, Gottes Größe ist immer noch größer als jedes Problem. Gottes Größe ist immer noch größer als jedwede Verfehlung, die wir geleistet haben im vergangenen Jahr. Das fällt weg. Und noch andere sehr elegische Texte. So dass wir morgen eine Mischung aus Heiterkeit machen werden. nämlich Schabbatfeier mit den speziellen Schabbatgesängen. Heute Abend wird der Schabbat begrüßt mit Broten und mit der Rezitation des Kiddusch, des Heiligungstextes und der Erwähnung des siebten Tages, der heute Abend natürlich beginnt, und der Erwähnung Rosh Hashanah, Neujahr, beziehungsweise Kopf des Jahres. Wir haben eine Mischung, wie gesagt, und der Tag ist morgen nicht extrem heiter wie sonst, noch nicht extrem bedrückend. Es ist eine Mischung aus Heiterkeit und Bedrücktheit. Und viele Juden pflegen morgen nicht in Rauschen des Essens zu verfallen, sondern ziehen sich zurück. Einige in der Gemeinde, in der ich bin, mit 150 Menschen, sagen, wir ziehen uns zurück, wir laden niemanden ein, weil wir den ganzen Tag Tehillim beten, Psalmen, um uns zu uns zu führen. Gibt es auch. Andere sind sehr gastfreundlich und laden mich und Woche ein. Es ist eine Mischung diesmal, aber am Sonntag wird es dafür umso heftiger. Am Sonntag um 9 Uhr wird geblasen ohne Ende. Und wird da wieder mal gelesen, bis sie wirklich zerknirscht. Wenn Sie das so mindestens 2-3 Mal lesen, morgens 9 bis abends 6, dann sind sie zerknirscht. Nicht, weil sie durch ihre Sünden zerknirscht sind, sondern weil sie merken, die Gebete sind so anstrengend. Ich habe es ja gerade gezeigt. So ein Gebetbuch zusammenzubeten an einem Tag, nicht in 10 Jahren, an einem Tag zerknirscht sie allein das Volumen dieser Gebete. Und dennoch möchte ich Ihnen sagen, erstmal kurz zur Klärung, Rosh Hashanah heißt der Kopf des Jahres. Das heißt gar nicht Neujahr. Rosh ist der Kopf und Jahr ist das Jahr. Shanah ist das Jahr. Und Chassidisch natürlich, wie ich geprägt bin, hat mir mein Rabbi neulich erklärt in Paris, was ist die Bedeutung von Rosh? Warum heißt es Rosh Hashanah und nicht Hatchalat Hashanah oder Reshit Hashanah? Es gibt ja andere Worte für Beginn. Rosh Hashanah, Hatchalat Hashanah, Reshit Hashanah, Ptichat Hashanah, die Eröffnung des Jahres. Rosh ist der Kopf. Der Kopf. Mein Kopf. Und die Bibel will damit sagen, es heißt gar nicht so in der Bibel. Ich werde Ihnen nachher in der Text vorlesen, so heißt es gar nicht in der Bibel, Rosh Hashanah. Es heißt ja nur Yom Teruah. Darum kommt die Idee mit dem Blasen. Ein Tag des, Buber sagt, des niederschmetternden Tones. Des niederschmetternden Tones. Ich will Ihnen gleich mal die Stellen nennen, damit wir das nicht vergessen. Hier, das ist in 4. Mose 29, damit wir es nicht vergessen. Und in Levitikus 23, sprich Numeri 29 und Levitikus 23 sind die Quellen dieses Rosh Hashanah, der nicht Rosh Hashanah heißt, sondern der heißt Tag des niederschmetternden Tones, der dich niederschmettert, der Jofa. Ich lese kurz vor, Levitikus 23, 23 bis 25. Er redete zu Moschee sprechend, rede zu den Söhnen Israels sprechend, in der 7. Mondneuung, am 1. auf die Neuung, sei euch ein Feiern, Gedächtnis schmettern, das ist typisch Buber, typisch Martin Buber. Yom Teruah, wenn das Hebräisch ist, schicke ich natürlich gerne wieder zurück. Ein Yom Teruah, Buber übersetzt das Gedächtnis schmettern. Wir sollen uns erinnern, wie klein wir sind und wie groß Gott ist. Das ist der Sinn dieser beiden Tage. Kurz zusammengefasst, die Nutze. Wie klein wir sind und wie groß Gott ist. Das ist der tiefste Sinn des Yom Teruah. Walter Buber, sei euch ein Feiern, Gedächtnis schmettern, Ausruf der Heiligung. Aller Art Dienstarbeit sollt ihr nicht tun, da naht Feuerspende ihm. Das sind die besonderen Opfer in der Bibel, zur Zeit des Tempels. 4. Mose 29, Numeri sagt, in der 7. Neuung, am 1. auf die Neuung, sei euch Ausruf der Heiligung. Aller Art Dienstarbeit sollt ihr nicht machen. Geschmetterstag sei es euch wieder, das Tag des Blasens. Wenn es etwas Zerschmetterndes ist, das dich wirklich erschüttern soll. Keine liebliche Posaune, sondern ein ganz einfaches Tierhorn, das sehr intensiv geblasen wird nach einer Tradition, die ein Mensch beherrschen muss. Und das 100 Töne, die Tradition sagt, 100 Töne müssen übermorgen, diesmal am Schabbat nicht, geblasen werden an verschiedenen Einheiten. Die Gemeinde steht auf, geht in sich, bedeckt sich mit dem Talit, damit sie sich noch mehr versenken kann in die Gebete. Denn dieser Ton geht wirklich ganz hart in die Tiefe. Es ist kein amüsanter Ton, es ist ein wachrüttelnder Ton. Und darum sagt Buber zu Recht, Tag des Niederschmetterns. Weiter aus 4. Mose, spricht dort Numeri 29, 4, ein Zehntel je für ein Lamm, da kommen die Opfervorschriften für die 7 Lämmer, einen Ziegenbock zu Entsündung über euch zu bedecken, außer der Darhörung, der Neuung und ihrer Hinleite, die üblichen Neujahrsfeier, Opfer, und der steten Darhörung und ihrer Hinleite und deren Güssen, Güssen heißt Weinopfer, nach ihrer Richtigkeit, zu Ruch, zum Geruch des Geruhens Feuerspende ihm. Sie werden sich wundern, warum wir sagen, dass die 7. Neuung in der Bibel steht, und das will ich Ihnen auch erklären, morgen fängt der 1. Monat an, im Judentum, die Tischrei ist der 1. Monat, wir beginnen ja ein neues Jahr heute Abend, 5, 7, 8, 4. Und die Frage, die sich stellt, warum wird in der Bibel vom 7. Monat ausgesprochen? Die 7. Neuung ist der 7. Monat. Die Antwort ist, es ist beides richtig. In der Bibel war der Zyklus der Ordnung der Gestalt, dass der 1. Monat Pesach war, Nisan, den wir vor einem halben Jahr gefeiert haben. Das war der 1. Monat, weil er der Monat ist, aus dem wir aus Ägypten herausgeführt wurden. Und das legt Gott in Exodus 12 fest, das ist der 1. Monat, weil ihr da neu geboren wurdet. Ihr wurdet neu geboren, indem ihr aus Ägypten befreit wurdet und somit ein neues Volk wurdet. Das gilt als der 1. Monat aus der Sicht der Bibel, aus der Sicht Gottes. Mittlerweile, und das, die Rabbiner erlauben sich diese Berechtigung zu beziehen aus der Tora, mittlerweile heißt mit dem Eintritt der Kinder Israels in Land Kanaan durch Josua, hat sich eine Agrarwirtschaft herausgebildet, bei dem die Menschen einen anderen Zyklus für die Vegetation und dementsprechend für Orientierung im Leben erarbeitet haben, durch Gottes Gnade. Das heißt, die Rabbiner haben zur Zeit des 2. und 3. Jahrhunderts, Jesu, Joshuas Zeit und später gemerkt, das Volk hat nicht mehr das Bewusstsein dafür, dass Pesach der erste Monat ist, sondern weil die Bücher, die landwirtschaftlichen Bücher in dieser Jahreszeit, September, Oktober geschlossen werden, sprich die letzte Ernte eingefahren wird. Und so Sukkot feiern wir ja Erntedank, was die Christen ja von uns Juden übernommen haben. Das ist ja Sukkot. Das heißt, wir feiern, es ist ein Zyklus, in dem die Natur sich langsam zurückzieht. Gott sei Dank nicht mehr so heiß. Gott sei Dank nicht mehr so lange Tage. Und Gott sei Dank nicht mehr diese Turbulenz, die Brände, die es überall gibt. Es gab ja furchtbare Brände hier im Lande, bedingt durch die Hitze. Also nicht mehr so viel Hitze und Brände. Das heißt, die Natur zieht sich zurück. Und die Menschen, die agrarwirtschaftlich Menschen, denkenden Menschen in Israel, haben gespürt, der erste Monat, in dem sie ja ein neues Jahr erleben, fühlen, wahrnehmen, ist die Erbszeit. Weil sie da etwas einfahren und das Jahr abschließen. Das heißt, der Jahresabschluss und der Jahresbeginn fiel zur Zeit des Talmuds in die September-Oktober-Wende. Und darum haben die Rabbiner gesagt, um dem Volk einzuschärfen, dass da die Wende ist, von der die Tora spricht, es muss ja eine Wende sein, haben sie festgelegt, abweichend vom Wort Gottes, aber dennoch sich von Gott legitimierend, dass Tischrei, heute Abend, morgen und Sonntag, der erste Monat ist. Das heißt, es ist nicht eine Verletzung des göttlichen Gebotes, sondern es ist eine, wenn Sie so wollen, eine Anpassung rabbinischerseits, die das sich von Gott inspirieren haben lassen, den ersten Monat im Gegensatz zur Tora auf Oktober, September, Oktober, nämlich morgen, sprich heute Abend, anzusetzen. Darum ist es der siebte Monat. Der siebte Monat ist dann im Gegensatz zur Tora der Pesach-Monat, Nisan, den wir in einem halben Jahr haben werden. Und der erste Monat ist der Monat, der heute Abend anfängt. Und wie gesagt, die Tora, es spricht nicht von Rosh Hashanah, das ist ein Begriff, der im Talmud-Jabon im 2. Jahrhundert eingeführt wurde. Und ich möchte den Begriff wiederholen, den können Sie ja lesen. Noch einmal die Stellen. Das ist Levitikus 23, 23 bis 25 und Numeri 29, 1 bis 5. Und da ist die Rede von diesem Niederschmettern, ein Tag, ein Feiern, ein Gedächtnisschmettern. Weil wir uns erinnern, übrigens, das können Sie auch aufschreiben, der Tag heißt auch im Hebräischen, was hier genannt wird, Gedächtnisschmettern, Yom HaZikaron. Wenn Sie den originalbiblischen Tag haben wollen, haben wir zwei. Yom Troah, der Tag des Blasens, und Yom HaZikaron ist der Tag des Erinnerns. Yom HaZikaron, wie der Tag, der von Yom HaShoah genannt wird. Sprich, der Tag, der erinnert an Yom HaZikaron, der Chalalei Tzal, Yom HaZikaron der Shoah, der Tag zur Erinnerung an die gefallenen Soldaten der israelischen Armeen und der Tag an die Erinnerung der Shoah, der Tag der Holocaust-Gedenken, heißt Yom HaShoah, der Tag eine Woche davor ist Yom HaZikaron. Dieser Begriff ist fest in der Tora, Yom HaZikaron, was hier die Ernsthaftigkeit ausdrückt. Wir erinnern uns, morgen ist ein großer Tag des Erinnerns, fängt heute Abend schon an, hier in Israel, ca. 19 Uhr. Wir erinnern uns, ich habe hier tausende Gebete für Sie vorbereitet, ich werde nur kurz was nennen. Wer Gebete haben will, kann mich ansprechen. Ich schicke Ihnen gerne Links aus dem Internet zu. Und wenn Sie Interesse haben, auch Kopien aus meinem Gebetbuch, die kann ich einscannen. Wir erinnern uns, ich mag das deutsche Wort erinnern, wir gehen in das Innen hinein, in das Innere, erinnern, innere. Wir machen uns bewusst, was ich vorhin schon sagte, wir sind klein und Gott ist groß. Und da gibt es Piyutim heißen sie, Peyut, Waftaf, Tetyut, Mem, große, wirklich faszinierende Dichtungen im Mittelalter, das heißt etwa 5. bis 6. Jahrhundert bis 19. Jahrhundert, in denen ich werde Ihnen nachher was vorlesen, große Rabbiner wirklich in fantastischem Hebräisch des Mittelalters tiefe Texte, auch elegische Texte benutzt haben, unter anderem das Lied, das ich vor ein paar Minuten gesungen habe, um die Menschen wirklich in diese Gedächtnishaftigkeit zu führen. Wir erinnern uns einmal im Jahr, zwei Tage lang, die zwei Tage werden übrigens sowohl bei Jüdes und bei Andi Steinmann in Frankfurt, sprich in ganz Europa, in der ganzen Welt gefeiert, als auch hier in Israel. Das ist ein alter Brauch. Nur bei diesem Fest, zwei Tage hintereinander. Und an diesen beiden Tagen wird alles unternommen durch diese Piyutim, durch wirklich tiefste, feinste hebräische Dichtung, den Beter und die Beterin dazu anzuregen, komm in dich, auch wenn du gar keine Lust hast, weil du denkst, das ist anstrengend, Jesus ist anstrengend, sich wirklich 24 respektive 48 Stunden mit sich selbst zu beschäftigen, ohne an Partys, wenn so eine Gramm-Party. Und die Mahlzeit werden zwar zelebriert, aber es ist immer auch während der Mahlzeit, während ich morgen eingeladen werden werde, immer diese Ernsthaftigkeit. Ich habe heute schon mit meinem Freund gesprochen, der hat mir gesagt, Juba, es wird morgen sehr ernst werden. Wir essen zwar feinstes Essen, ist ja ein Schabbat, muss man ja auch sich freuen. Und Rosh Hashanah ist ja kein Fasttag. Yom Kippur ist ein Fasttag, aber dennoch, es werden tiefe Gespräche geführt. Das hat er mir schon vorhin gesagt, sage ich, bin darauf vorbereitet, muss mich gar nicht warnen. Ich habe ja Texte ohne Ende auch für ihn innerjüdisch vorbereitet. Kurzum, diese Besinnlichkeitstage, wie ich Ihnen sagte, die sogenannten christlichen Buß- und Bettage, das charakterisiert diese Tage. Und diese Piyutim sind fantastisch. Wissen Sie, das sind eine Sammlung von Kleinschätzen, in denen die Juden sich kolossal bemüht haben, im Laufe von Jahrhunderten, sich mit Gott zu beschäftigen. Und jetzt noch etwas zum Thema Rosh Hashanah. Der Rabbi vorhin sagte mir, warum heißt das Fest Rosh Hashanah, warum nicht Tichat Hashanah? Weil Rosh mit dem Kopf zu tun hat, das heißt, wir sind sehr stark im Kopf. Der Kopf ist die Zentrale des gesamten Körpers, das wissen Sie ja, Hypophyse, Hypothalamus, Kleinhirn, Großhirn, Mittelhirn, alles wird ja oben gesteuert. Und ohne konkret zu werden, dein Freund hatte einen Schlaganfall und hat mir gesagt, dass bestimmte Funktionen nicht mehr gehen, weil das Hirn nicht mehr durchblutet wurde. Die verschiedenen Areale, die alles steuern da oben, da drin, wird ja alles gesteuert. Alles, was du machst, ob du niest, ob du hustest, ob du aufs Klo gehst, ob du schläfst, ob du nicht schläfst, das ist so faszinierend in der Neurologie. Ich habe mich da ein bisschen hineingeknickt. Was das Hirn steuert, das ist beispiellos. Jeder Niesreflex wird gesteuert. Alles wird oben gesteuert, alles hier oben. Sexualität, Essen, Notdurftverrichtung, alles. Und wenn das oben nicht funktioniert, gibt es Ausfälle, die da heißen Lähmungen etc. Ich betreue diesen Patienten übrigens, um damit theologisch weiterzukommen, mit dem sogenannten Schlaganfall, ein Apoplex heißt das auf medizinisch, habe ich mich erkundigt, Hirninfarkt. Kurzum, der Kopf ist die Zentrale des Lebens. Und darum sagt mir dieser Rabbi, an diesem Tag entscheidet sich, was im Körper passieren wird. So wie ja am ersten, weiß ich, ein Mensch, der eine Bilanz erstellt, ja die Bücher überprüft am 31.12. und schaut, was ist im letzten Jahr passiert, was habe ich eingefahren, was nehme ich mir vor für das kommende Jahr. Bilanz eines deutschen Unternehmens, Hafter in Lüders zum Beispiel bei Hamburg. So sollen wir Juden am Rosch, am Kopf des Jahres, nachdenken im Kopf, was muss im Kopf geändert werden. Wenn Sie so wollen, das ist mein Terminus, ist der Tag eine neurochirurgische Intervention. Neurochirurgisch und kardiochirurgisch, so nenne ich das gern, weil ich diese medizinischen Ausdrücke auch in meiner Psychotraumatologie benutze. Das heißt, noch einmal, für mich ist Rosh Hashanah eine neurochirurgische und eine kardiochirurgische Intervention, weil wir im Kopf bleiben. In dem Sinn, dass wir uns sehr stark ausrichten, was haben wir unterlassen im vergangenen Jahr und was nehmen wir uns vor aufgrund der Unterlassung im neuen Jahr. Damit es zu keinem, wenn ich den Begriff wieder benutzen kann, zu keinem Schlaganfall kommt, damit wir nicht Ausfälle bekommen. Ich meine natürlich die spirituellen. Damit es zu keinen Ausfällen kommt. Damit wir wissen, wir gehen mit einem kopflastigen Programm, mit einem kopflastigen Prozess in das neue Jahr. Auch das Herz wird geschult, natürlich. Denn das heißt ja in Deuteronomium 6, wir beachten, dann haben wir eine Frau, liebe dein Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Sein. Darum sage ich auch eine kardiochirurgische Intervention. Da wird beides miteinander verknüpft. Und es ist ein ständiger Strom zwischen Informationen aus dem Kopf ins Herz und vom Herz zurück ins Kopf. Das erlebe ich mit den Jahren immer faszinierender. Es ist nicht nur Kopf, Rosch. Aber der Rosch ist deshalb im Vordergrund genannt, denn es wird deshalb nicht Leverschanner, Herz des Jahres genannt, weil der Kopf das sogenannte Denkorgan ist. Im Kopf wird ja, wie gesagt, alles gesteuert in der Neurochirurgie. Und der Kopf entscheidet ja. Man sagt ja, hast du einen kühlen Kopf und bist du kopflastig? Das heißt, der Kopf muss sich wirklich anstrengen, aber jüdisch und theologisch anstrengen. Was hast du unterlassen? Was will dein Gott von dir? Ist in deiner Beziehung zu Gott etwas zu klären? Was musst du verbessern, was du unterlassen hast? Wirklich auf einer tiefen Ebene. Nicht nur ein paar nette Sprüche, ich werde mehr spenden, sondern was habe ich wirklich in meinem Innersten nicht getan, was ich tun müsste? Und darum wird es Rosh Hashanah genannt, weil es der Kopf. Dein Kopf steht im Vordergrund und dein Kopf bestimmt die Shanah, das Jahr. Das heißt, das ganze Jahr wird morgen, sagt das Judentum, ausgerichtet durch diese beiden Tage. Diesmal Schabbat und Sonntag, und Yom Rishon, nämlich 16, 17. September. Das heißt, nutze den Tag, sagt das Judentum, und so wie der Kopf hier entscheidet, was im Körper passiert, so entscheidest du, Jude, mit Gott gemeinsam an diesen beiden Tagen, wie der Rest des Körpers, sprich die 12 Monate, die 11 Monate, die dann kommen, ausgerichtet werden. Darum nutze den Kopf, präge ihn und bereite dich vor auf die kommenden 11 Monate, denn das ist der Anfang, das ist der Introitus, an dem du festlegst, wie die Weichen gestellt werden. Und dazu gibt es einen großen Satz, den möchte ich Ihnen auch vorsingen, der ein Klassiker ist. Das kommt aus meinem Gebet hier. Aber ich will es ihm schon mal vorsingen. Rosh Hashanah Yikateheihun Uv Yom Tzom Kippur Yechateheimun Rosh Hashanah Yikateheihun Uv Yom Tzom Kippur Yechateheimun. Das ist ein ganz großes Lied. Das heißt zu Deutsch, am Rosh Hashanah, sprich am sogenannten Neujahrstag, am Tag des Erinnerns, am Tag des Blasens, werden wir eingetragen werden, von Gott, ist bildlich gesprochen, im großen Buch des Lebens oder des Todes. Und am Tag des Yom Kippur, 10 Tage später, werden wir besiegelt werden, sodass wir noch eine Möglichkeit haben, nach den 2 Tagen bis zum 10. Tischrei, morgens 1. und 2. noch einmal mit Gott ins Gespräch zu kommen und noch etwas auszusprechen, was wir noch nicht ausgesprochen haben in den beiden Tagen, wenn uns einfällt, ich habe zum Beispiel Rickliff beleidigt oder Rickliff hat mich beleidigt oder Rickliff, weiß ich, hat eine Klar mit irgendeinem Menschen, an den er sich erst den Nachroscher schon erinnert. Und dieser Klar muss bereinigt werden. So wie Jesus ja auch im Markus-Evangelium sagt, wenn du ein Opfer zu Gott bringen willst und du dich auf dem Weg zum Tempel erinnerst, Mensch, ich habe mich mit Rickliff überworfen oder mit Angela Merkel, dann musst du denn das Opfer stehen lassen, das du Gott bringen willst, gehst zu Angela Merkel, entschuldigst dich bei ihr, so du dich erinnerst, und erst wenn Angela Merkel sagt, du, das ist völlig in Ordnung, Juval, das habe ich längst vergessen, ich bin jetzt eine Pensionistin, das stört mich nicht mehr, ich vergebe dir, dann holst du dein Opfer ab und gehst zum Tempel. Das heißt, Gott will, dass wir die Beziehung zu unseren Mitmenschen und die Beziehung zu ihm bereinigen. Und wenn wir es an 2 Tagen nicht schaffen, weil es so wuchtig ist und wir uns am 3. Tischrei, am Montag früh um 8 Uhr erinnern, Mensch, ich habe mich mit Angela Merkel doch überworfen oder mit, weiß ich, hier in Israel mit Yitzhak Herzog, mit dem Staatspräsidenten, und es belastet mich und es vergiftet mich, dann muss ich Yitzhak Herzog anrufen am Montag früh und sagen, Yitzhak, so ich da eine Audienz bekomme oder weiß ich auf der inneren Ebene, Yitzhak, ich entschuldige mich, weil ich dich neulich, weiß ich, innerlich verflucht habe, weiß ich, oder dich nicht gegrüßt habe auf der Straße. Dazu haben wir 10 Tage. Wir haben das Aseret Yemei Teshuva, die 10 Tage der Umkehr, fangen morgen an. Und die Rabbiner haben das großzügig ausgeweitet, weil an 2 Tagen es sein kann, dass ein Jude überfordert ist und sagt, ich habe nicht mein ganzes Leben, wenn ich 60 bin, 50, 80, sofort Revue passieren lassen können. Ich weiß es nicht mehr, was ich richtig angetan habe. Es fängt, kann mir aber in den 10 Tagen, immerhin 10, die 10 Gebote, heilige Zahl, noch eingefallen, mit Rickliff muss ich noch was in Ordnung bringen. Und das fällt mir erst am 6. Tag Tischrei ein. So dass das Judum sagt, dann geh am 6. Tag Tischrei, ruf Rickliff an, klär das mit ihm. Oder ruf Angela Merkel an. Oder ruf, weiß ich, was haben wir, wie heißt der? Hans-Walter Steinmeier. So, du, ich nenne die gern. So, damit du was zu klären hast. Klär das. Du hast 10 Tage Zeit. Nimm es ernst. 10 harte Tage. Die 8 Tage sind zwar nicht so hart wie Rosh Hashanah, weil man da arbeiten darf, aber es sind ausdrücklich Aseret Yemei Teshuva 10 Tage der Tschuva, der Umkehr, der Einkehr. Keine Spielerei nebenbei, Amüsement, sondern wirklich Tage, in denen du in die Synagoge gehst und jeden Tag wieder das Sofa natürlich hast. Übrigens, das Sofa haben wir im Monat Elul, heute ist ja noch Elul, jeden Morgen gehört. Es gibt chassidische Juden und sephardische Juden hier in Israel, die Juden aus Spanien und, Spanien, Italien, Portugal, die jeden Tag im Tischrei, der heute Abend zu Ende geht, jeden Morgen von 6 bis 6.25 Uhr das Sofa geblasen haben. Weil sie sagen, dieses Wachrütteln ist zwar nicht in der Tora vorgeschrieben, aber es soll uns ja vorbereiten auf den Tag. Wir wollen ja nicht hineinplatzen heute Abend in Rosh Hashanah. Die blasen jeden Morgen, seit 1. Elul bis heute, Vormittag, das Horn und setzen das dann dieses Jahr am Sonntag, nicht am Schabbat fort, um uns wirklich niederzuschmettern. Wie gesagt, es gibt hier ein Gebet, das ich sehr, sehr schätze. Ich will Ihnen das folgende Fest und den Tanne Tschokke. Ein klassisches Gebet. Das finden Sie, ich weiß nicht, ob Sie das Internet finden, aber Hebräisch natürlich. Ich habe es in der Brüderheimer Fassung. Und den Tanne Tschokke, Kedushat Ayom, ein bisschen Hebräisch. Ki honora ve ayom. Uvoti nase malchutcha ve yachon. בחסד כסעך, ותשב עליו באמת. אמת כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ועד, וחותה וחותם וסופר ומונה, ותזכור כל הנשכחות, ותפתח את ספר הזיכרונות, ומאליו ייקרא, וחותם יד על כל אדם בו, ובשופר הגדול ייתקע, וכל דממה דקה יישמע. ומלאכים יחפזון, וחילו בידי יוחזון, ויאמרו הנה יום הדין, לפקוד על צבא מרום בדין, כי לא יזכו ועיניך בדין, וכל באי עולם תעביר לפניך כבני מרום, כבקרת רואה את דרור, מעביר צונו תחת שבטו, כן תעביר ותסבור ותמנה, ותפקוד נפש כל חיה, ותחתוך קצבה לכל בריאה, ותכתוב גזר דינם. Eines der ganz großen Gebete für Rosh Hashanah, das will ich natürlich übersetzen. Wir wollen die Grüße der Heiligkeit des Tages schildern, der ist furchtbar und ernst, furchtbar im Sinn von ehrfurchtgebietend. Der ist ehrfurchtgebietend und ernst, zu ihm wird sich dein Reich erheben und auf Gnade dein Thron gegründet sein und du auf ihm thronen in Wahrheit, du Gott. In Wahrheit, du bist der Richter, du Gott, der zurechtweist, der Weise und Zeuge ist, der schreibt, besiegelt, zählt und berechnet und alles Vergessene gedenkt. Du öffnest das Buch des Gedenkens. Von selbst wird es vorgelesen. Die eigene Unterschrift jedes Menschen ist darin. In das große Schofar wird geblasen und deines und leises Flüstern vernommen. Das Flüstern Gottes, die Reaktion Gottes in den höchsten Sphären. Die Engel sind bestürzt, von Zittern und Beben ergriffen und sprechen an diesem Tag. Das ist der Tag des Gerichts zu prüfen, das Heer des Himmels im Gericht. Denn sie sind in deinen Augen nicht lauter im Gericht, die Menschen. Und alle Geschöpfe, achten auf alle Geschöpfe der Welt, nicht nur alle Juden, darum hat Rickliff zurecht geschrieben, es tangiert ihn auch. Wir Juden wissen das an dem Tag, darum haben wir noch eine Verantwortung den Goyim gegenüber, den Nicht-Juden, sie zu anzuregen. Darum freue ich mich, dass ich mit Rickliff die Sendung mache, die kommt dann in meine Gruppe und ich spreche auch mit vielen Menschen darüber. Alle Geschöpfe sind morgen aufgerufen. Auch Rickliff, laut jüdischer Tradition, wird morgen gerichtet, wiewohl er Christ ist, aber wie er in seinem brillanten Newsletter letzte Woche geschrieben habe, den ich Ihnen wärmstens empfehle. Auch Ihnen gereicht es nur zur Reinigung und zur Erhebung, wenn Sie am Shabbat, diesmal passt es ja wunderbar, Sie müssen gar kein Shopping betreiben, Shabbat und Sonntag wirklich Tage der Einkehr, unabhängig vom Buß und Betag im November zelebrieren. Und darum noch einmal, sagen die Rabbiner schon vor 2000 Jahren, denn Sie, die Menschen, sind in deinen Augen nicht lauter im Gericht und alle Geschöpfe, Kolla Bruim, auch Rickliff und Angela Merkel, und alle Geschöpfe der Welt führst du vor dir vorbei wie Lämmer, wie der Hirt seine Herde prüft, seine Schafe unter seinem Stabe hindurchgehen lässt. So lässest du vorbeiziehen, zählst und berechnest, prüfst die Seele alles Lebenden, auch Angela, alles Lebenden, nicht nur wie Juden, und bestimmst die Grenze jedem Geschöpfe und schreibst ihr Urteil. Ganz harte Worte und dennoch stimulierende Worte. Ich bin damit aufgewachsen. Ich kenne das so und ich bin sehr dankbar, dass ich das kenne. Und Sie sehen ja, ich kann es noch singen, wie vor 100 Jahren. Und stellen sich vor, 100 Menschen singen das zusammen und prüfen sich, manche klopfen sich auf das Herz, um in sich zu gehen, sich zu erniedrigen. Dann wirkt es. Verstehen Sie, es ist kein trauriger Tag. Vorsicht, es ist kein trauriger Tag. Tisha B'Av, der 9. Av, den wir vor 3 Monaten hatten, ist ein trauriger Tag. Der Gedenk daran, die Zerstörung der beiden Tempel. Morgen ist kein trauriger Tag. Wir essen und trinken und ziehen das Fein an. Es ist ein ernster Tag. Ein Tag, an dem es darum geht, so tief wie möglich in sich zu schauen, ganz tief. Und Texte werden dazu gelesen, ich habe Ihnen einen Vorgeschmack gegeben. Da gibt es so fantastische Texte, in denen Gott gekrönt wird. Und der Tag morgen ist ein Tag der Krönung Gottes. Wir erklären Gott zum Schöpfer der Welt und nicht unser Mammon, was Jesus ja auch ablehnt, und nicht unser Willen. Willen in Lüders oder Willen in Berchtesgaden. Sondern unseren Gott und unsere Beziehung zu Gott. Wirklich tiefste Selbstzurücknahme, möchte ich sagen. Selbstzurücknahme, um Gott Raum zu geben. Gott Raum zu geben. Und in diesem Gebet, zum Schluss heißt es noch ein Satz, würde ich sagen, neben tausend anderen, was ich da gesagt habe, da wird was gesagt, und zwar, Uteshuva, Utefila, Utsedakat, Ma'avirinet, Roach, Sera, auch ein Klassiker, den jeder Bruder kennt, übersetzt, durch Rückkehr, Gebet und Wohltun wenden das böse Verhängnis ab. Uteshuva ist die Rückkehr, Tefila ist das Gebet und Zedaka sind die Spenden, das ist die Wohltätigkeit der Nächsten gegenüber, sowohl materiell als auch immateriell, wenn man in Altersheime geht, in Lüders oder hier in Jerusalem, einfach. Ma'avirine Droag Sarah, das heißt, die wenden das potenziell harte Urteil, das Gott über uns gesprochen hat, ab. Und das ist diese Triade als Zahl 3. Natürlich kennen ja schon meine Freunde Dr. Litschkowski und Dr. Angela und Dr. H.C. Claudia. Die Zedaka ist im Judum wichtig. Ich spende auch, ich tue so viel für andere Juden, ich bin so dankbar dafür. Das heißt, das Judum sagt, es gibt 3 Möglichkeiten, für die du dich morgen am Sonntag entscheiden kannst. Wenn du dir vornimmst, du willst zu Gott wirklich reumütig umkehren, Rickliff hat es ja erwähnt, das Gleichnis vom rückkehrenden Sohn, vom ungehorsamen Sohn, wie heißt der auf Deutsch? Das Gleichnis vom, wie heißt das? Wie heißt der auf Deutsch? The Penitent Son, das Gleichnis vom, wie heißt der nochmal auf Deutsch? Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, natürlich. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn heißt er auf Deutsch. Genau, ich hab's. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist ein klassisches Beispiel dafür, dass Menschen zurückkehren können jeden Tag. Jesus kennt das Thema. Und darum sagt das Judentum, Teshuvah, Tafshin Bavhei, kannst du jeden Tag praktizieren. Nimm es dir vor. Wir praktizieren morgen Teshuvah und wir praktizieren am Sonntag Teshuvah und in den nächsten 10 Tagen. Und du kannst es auch darüber hinaus noch praktizieren. Wenn du dir vornimmst, umzukehren von einem Weg, von dem du weißt, der war der Holzweg, der Abweg, wird Gott das honorieren. Und die Tefillah, das inständige Gebet, wobei Sie wissen, Tefillah bedeutet, mit sich selbst in Beziehung zu gehen. Tefillah ist nicht orale, einfach etwas aussprechen, sondern Tefillah lehit palel bedeutet in sich gehen, unabhängig vom morgigen Tag. Und das Seret Yemei Teshuvah nennt sie im Buslang. Ich schaue mich an, ich gehe in mein Innerstes, ich richte mich selbst hin. Ich richte mich hin im ursprünglichen Sinne des deutschen Wortes. Ich richte mich hin und richte mich aus und richte mich auf. Schauen Sie meine Fähigkeit für deutsche Sprache. Ich liebe Sprachen. Ich richte mich hin, ich richte mich auf und ich richte mich aus zu Gott hin. Das hilft, um Negatives, das ich bei mir festgestellt habe, zu kompensieren, zu korrigieren und dann natürlich die Zedaka, das tun. Es darf ja, es muss ja etwas Gutes sein. Erich Kästner sagt, es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Das heißt, wenn ich morgen erkenne, dass ich unterlassen habe, Gutes für meine Brüder und Schwestern zu tun, muss ich mir vornehmen, ich werde ab dem Montag, 3. Tischrei, mehr Gutes tun. Öfter ins Altersheim gehen. Öfter für Menschen einkaufen. Oder auch Spendentätigkeit. Das sind drei Vehikel, die die Tora unter Talmud nennen, um aus einer erkannten Belastung und Belästigung durch diese Einkehr der letzten Tage zu merken, es gibt eine Möglichkeit, mich daraus zu befreien, indem ich merke, ich kann mein Leben korrigieren, denn Gott wartet jeden Tag auf unsere Verwandlung. Diese Tage sind Tage der Verwandlung, sowohl die Tage morgen als auch Aseret Yemei, die 10 Rückkehrtage bis zum Yom Kippur, der Montag in einer Woche sein wird. Das sind Tage tiefer Korrektur und Gott will die Korrektur. Das betonen wir in den Gebeten immer wieder. Gott will nicht, dass wir sterben und uns kasteien. Selbst wenn ich erkannt habe, dass ich Angela Merkel verletzt habe, kann ich es korrigieren, weil Gott ja ein korrigierendes Wesen will, der verlorene Sohn. Verstehen Sie, Gott will immer wieder die Umkehr. Jesus, Jehoshua, der Jude, lädt ein, alle Rabbiner laden ein, kehre um. Und darum kann ich mir vornehmen, ich will umkehren mit Gottes Hilfe und ich will es auch tun, nicht nur bekennen. Das heißt, wenn ich erkannt habe, ich habe Angela Merkel beleidigt oder ich habe zu wenig für alte Menschen getan, dann heißt es nicht, naja, ich werde künftig nicht mehr so wenig tun. Es muss konkret werden. Ich muss mir vornehmen, Gott gegenüber, ich werde öfters, um in diesem Beispiel zu bleiben, Menschen in Altersheimen besuchen, weil ich merke, es geht mir gut, weil ich das spüre, dass ich Menschen, die keinen Kontakt mehr haben auf dieser Welt, eine Stunde pro Woche, das werde ich auch tun übrigens, eine Stunde pro Woche widmen. Ich habe schon ein Altersheim hier gefunden für Holocaust-Überlebende. Den werde ich zumindest mein Ohr, mein großes Zuhören schenken. Und dann die Zedaka, wie gesagt, Almosen und Tätigkeit in vielfältigen, was ich eben erwähnt habe, in vielfältigen Kontexten. Das heißt, die Umkehr, die sich pragmatisch äußern muss, indem ich mein Ego überwinde und zu Angela Merkel gehe und sage, tut mir leid, und zwar aufrichtig, nicht nur als Lippenbekenntnis. Ich bereue, etwas getan zu haben und nehme es mir vor, nicht mehr zu tun. Ich gehe in mich, bete, überprüfe mich konkret und sehr tief. Ich trete in eine Beziehung mit Gott, mit dem Schofar, das ich erhöre. Und diese Gebete reinigen wirklich, kann ich Ihnen sagen. Das sind so fantastische Gebete, die es morgen und am Sonntag gibt und in den Aseret Yemei Teshuva und am Yom Kippur. Weil sie wirklich einen Reinigungscharakter haben. Verstehen Sie? Da haben Menschen ja ihre Seele hineingegeben in diese Piyutim, in diese elegischen Dichtungen. Das sind nicht einfach, verstehen Sie, wohlklingende Metrik- und Rhythmiktexte, sondern da geht es darum, der Mensch tritt vor Gott und sieht sich in seiner Kleinheit und in seiner Sehnsucht von Gott angenommen zu werden mit dieser Kleinheit. Das heißt, es geht wirklich um Ego-Reduction. Es geht um Ego-Reduzierung und um Gott-Vergrößerung. Und das ist so fantastisch an diesen Tagen. Und da wird immer wieder gesagt, zum Beispiel noch ein Zitat am Ende dieses Gebets, Tau Melech El Chai V'Kayam, En Kitzvali Shnotecha, En Katzele Oach Yamecha, En Leshar, Leshar Makevot Kvodecha, En Lefresh El Lom Shmecha, Shimchana E Lecha Atah, Shimchana E Lecha, Tavatana E Leshmecha, Ushmenu Karata Bishimcha, Aseleman Shmecha, Vekadeshet Shimcha, Em Aklishei Shmecha. Zu Deutsch, du aber bist König Gott, lebendig und bestehend. Keine Grenze gibt es für deine Jahre und kein Ende für die Länge deiner Tage, Gott. Unermesslich das Gefolge deiner Majestät. Unerforschlich die Größe deines heiligen Namens, Adonai Zevaot. Dein Name entspricht dir und du entsprichst deinem Namen. Und uns Juden hast du nach deinem Namen benannt. Tue es um deines Namens willen und heilige deinen Namen über denen, die deinen Namen heiligen. Das wird so wirklich aus tiefster Inbrunst und Inbrunst ausgesprochen, nämlich ein Perspektivenwechsel. Nicht mehr ich will und ich kann und ich möchte und ich wünsche mir gesunde Kinder und ich wünsche mir eine Reise nach Amerika. Das fällt alles weg, das ist so völlig uninteressant. Es geht um Substanzielles. Wer bin ich in meinem Verhältnis zum Schöpfer? Und diese Demut und Demütigung, kurz vor dem Schluss, tut wirklich gut, kann ich wirklich sagen. Ich freue mich auf diese Tage. Weil nicht nur wegen des brillanten Hebräisch aus dem Mittelalter, fantastisches, schönstes Hebräisch für diese Tage der Inwendigkeit, sondern es sind wirklich Tage, die bedeuten, ich schaue mich an. Ich schaue mich an mit meinen unliebsamen Seiten und mit meinen liebsamen Seiten. Und es geht nicht darum, dass ich mich erniedrige und niederschmettere, sprich im Sinn von abwirtschafte und beschäme, sondern es geht darum, dass ich akzeptiere, ich bin so abhängig von Gott, das ist der Punkt, liebe Freunde und Freundinnen von Rafka. Ich bin so abhängig von Gott. Ich bin so abhängig von Gott, dass ich es vor Gott trage, dass ich es wirklich vor Gott trage. Ich trage vor Gott meine Begrenztheit, und wir wissen ja selbst, dass unser Leben begrenzt ist. Unser Leben ist, schreitet ja jede Sekunde auf das Ende zu. Das ist ja zugleich ein großer Anfang ist bei Gott in der Ewigkeit. Aber das Leben ist einfach vergänglich. Und jeder Tag, der verstreicht, ist ein Tag weniger, um unsere Beziehung mit Gott und den Mitmenschen zu bereinigen. Und darum will das Judentum, die großen Rabbiner, diesen Yom Truah, den Tag des niederschmetternden Turms, und den Yom HaZikaron, den Tag des Erinnerns, so intensiv wie möglich zelebriert wissen in der Gemeinde, damit wir jeden Tag, der Latein sagt Carpe Diem, nutzen den Tag, nutzen, um nicht am Ende zu merken, hätten wir doch etwas besser getan mit 80, 90 oder wenn ein Krebs oder ein Schlaganfall kommt. Und wir merken, jetzt können wir nicht mehr reden, jetzt können wir nicht mehr denken, jetzt können wir nicht mehr atmen. Gott bewahre, das kann passieren. Hätten wir es nur vor 20 Jahren gemacht, als wir noch rüstig waren. Davor will dieser Tag uns warnen. Und ich kann Ihnen sagen, wirklich, ich bin so dankbar, dass ich mit den Jahren wirklich spüre, diese Gottzentriertheit. Mein Vater nannte sie die Theozentrik, im Gegensatz zur Anthropozentrik. Im Gegensatz zu dem ständig ausgerichtet sein auf ich, was brauche ich und was wünsche ich mir von Gott. Und wie will ich gut dastehen? Das fällt weg. Denn wir stehen ja in Beziehung zu Gott. Selbst wenn wir morgen in meiner Gemeinde und weltweit Menschen sind dicht an dicht, Männer und Frauen getrennt, natürlich in der Orthodoxie. Wir spüren, dass wir vor Gott treten. Wir treten unmittelbar vor Gott. Und immer wieder ist es du, was ich vorhin sagte, du bist groß und du bist majestätisch und du bist der Bestimmer und Beherrscher des Lebens. Und du entscheidest nicht wir. Wir meinen, vermeinen etwas zu entscheiden, aber die obersten Weichen werden oben gestellt. Das tut sehr gut, einfach wirklich von dieser überzogenen Ego-Haltung, von der ja unsere Gesellschaft getränkt ist, weil ich will, ich brauche, ich begehre, wegzukommen, zu merken, es gibt eine Instanz, die uns trotz unserer Begierden steuert. Und darum lade ich Sie ein, wirklich in diesen Tagen zu partizipieren. Es gibt so viel im Internet zu lesen, wenn Sie Rosh Hashanah eingeben, wenn Sie von mir ein paar Gebete wollen, kriegen Sie auch. Diesen Machzor kann man übrigens kaufen. Es gibt einen Verlag, den Viktor Goldschmidt Basel, den Basel Verlag, Morascha Verlag in Zürich. Morascha in Zürich und Viktor Goldschmidt in Basel, die verkaufen solche Gebetbücher. Hebräisch-Deutsch, allerdings schweres Hebräisch und dementsprechend auch schweres Deutsch. Aber es ist einfach sehr anregend, auch übers Jahr so etwas zu lesen. Weil es, wie gesagt, hilft, weg vom Äußeren hin in mein Inneres zu kommen, um den wahren Gott kennenzulernen. Und noch ein Satz, muss ich Ihnen noch wirklich aussprechen. Wenn ich den wahren Gott erkenne, Adonai Zevaot, den Gott der Herrscher, der in mir ja lebt und mich zu sich holen will, hier auf Erden in eine neue Beziehung, dann erkenne ich meine wahre Größe. Das ist mein schönster Satz heute, Rickleff. Wenn ich meinen wahren Gott erkenne, der nicht nur außen triumphiert, sondern auch in mir triumphiert, in mir zu Hause ist, was Angelus Jesus ja auch sagt und die großen Scholastiker, wie zum Beispiel Aurelius Augustinus, Gott, du bist in mir, und Meister Eckhart, Sie sehen, ich bin auch belesen, in der Scholastik des Mittelalters, Meister Eckhart, Angelus Jesus und Aurelius Augustinus habe ich gelesen und sehr geschätzt, die immer davon sprechen, Gott ist in mir, tief in mir, bin ich in mir. Meister Eckhart sagt, Gott ist immer in mir. Bin ich in mir oder bin ich außer mir? Verstehen Sie, das tut einfach gut, denn wenn ich diesen wahren Gott in mir erkenne, erkenne ich mich selbst. Das heißt, es dient mir selbst, ein gesundes Ego aufzubauen, statt des aufgeblähten Egos, das ja nur will, Shopping. Und wenn ich den wahren Gott erkenne, ein Schluck Wasser, dann weiß ich ja, wie groß ich wirklich bin, ohne mich aufzuklären. Dieser Gott in mir sucht ja die Beziehung mit mir, die tiefe, inwendige. Und wenn ich erkenne, wie tief Gott in mir mich sucht, dann erkenne ich ja, wie wertvoll ich bin. Und dann muss ich mein Ego nicht aufblähen durch ein Riesentheater, sondern durch eine von innen strömende, geläuterte Größe, die mich stark macht und die mich freudvoll macht.
Du hast eines von ganz vielen Gebeten besonders angeguckt, Nathaniel Bucke. Ich werde auch das Gebet zugänglich machen auf meiner Website. Dann kann man nachlesen oder mitlesen, wenn man dein Video anschaut. Ich will dem noch hinzufügen, du hast gesagt, das ist unser Buß- und Bettag. Ja. Dieses Gebet Unetane Tokev gibt es eine Tradition, dass es eine Verwandtschaft gibt mit dem christlichen Dies Irae, der Tag des Zorns. Und der Leo Trepp hat gesagt, es geht zurück in der ältesten Form auf einen konvertierten Juden, Romanus. Und der hätte auch das Irae geschrieben oder die Urform davon. Das heißt, es gibt im Kern hier, und deswegen ist es wirklich eine Verbindung von Juden und Christen an Rosh Hashanah, es gibt hier im Kern eine Gemeinsamkeit.
Ja, ich bin fest davon überzeugt, allein, weißt du, allein der Terminus, den ihr als Protestanten habt im November, Buß und Betag, das ist genau das Charakteristikum von unseren 10 Tagen. Buße ist der Schuwa und Beten ist der Fila. Das heißt, allein die Nomenklatur zeugt hier davon, dass, weiß nicht, wer den Tag eingeführt hat, aber dass dieser Tag eindeutig eine Replik ist auf unsere 10-tägige, nicht nur eintägige, 10-tägige tiefe Umkehr. Der Name sagt ja schon, wie stark der Protestantismus davon getränkt ist.
Ja, ja. Ja, wobei dieser Tag selbst eigentlich sehr jung ist und auch sehr umstritten ist, weil er ist ja nicht vom König im Himmel, sondern vom preußischen König eingeführt worden.
Ja, der preußische König, Friedrich.
Ja.
Aber du nimmst ihn wahrscheinlich
bisschen,
noch ganz...
ein bisschen
du zelebrierst ihn doch. Ist doch der 4. Sonntag im November bei dir, oder?
Ja, ich glaube, ja. Ich müsste nachgucken. Ja, es ist vor dem Ewigkeitssonntag dann, ja.
Genau.
Der Mittwoch dazwischen.
Ja. Ja, aber der wurde ja verschoben, der wurde ja abgeschafft, der wurde ja auf den Sonntag transferiert, weißt du ja.
Als Feiertag, als weltlicher Feiertag ist er abgeschafft.
Genau, als weltlicher, der ist ja nicht mehr ein gesetzlicher Feiertag.
Genau.
Manche Kirchen haben mir gesagt, dass sie den am Sonntag sakral zelebrieren.
Da könnte man natürlich auch lange drüber nachdenken. Was sind wir für eine Gesellschaft in Deutschland, die es nicht mehr notwendig ansieht, einen Buß- und Bettag zu haben? Das sagt viel über uns aus.
Ja,
das ist ein neues Thema. Dann bleibt
Shalom sagen, nach Lüders.
Shana Tovah
und noch was wir auch im Judentum sagen, Tivava Chatima Tovah, mögen die alle eingetragen, was wir vorhin ja hatten, eingetragen werden in das sogenannte Buch des Lebens und nutzen Sie wirklich die Tage der Introspektion, um zu überprüfen, was kann ich und was will ich in meinem Leben ändern.
Ja, also es geht darum, dass nicht nur das Buch des Lebens bei Gott geöffnet wird, sondern ich selber soll auch mein Leben öffnen und gucken, was war vorher und was wird sein.
Ja, genau.
Danke dir,
Jonathan. Danke und Shalom in die deutschen Landen.
Shana Tova.